Ich habe an so manchen Tagen in meiner Verantwortung als Lehrer in der Schule Tage, wo mein Wort was gilt, wo es wichtig ist, was ich sage. Erster Schultag: Herr Professor, finden Sie, der Messi ist der bessere Fußballspieler oder der Ronaldo ist der bessere Fußballspieler? Wichtige Lebensfragen, ganz, ganz wichtige Lebensfragen. Anderen Tagen gibt es Fragen wie: Herr Professor, ist das jetzt auch Teil vom Prüfungsstoff? Kommt das auch zur Schularbeit? Wichtige Fragen, ganz wichtige Fragen. Und uns ist, glaube ich, klar, dass bei solchen Fragen Sinn macht, darüber nachzudenken, wer die Antworten gibt, oder? Wenn man jetzt sagt, was ist Prüfungsstoff? Und irgendwen aus der ersten Reihe fragt, und er denkt, ich glaube, bei der Prüfung kommt das alles nicht, was wir gerade im Unterricht gelernt haben, wäre wahrscheinlich nicht so die gute Quelle für die Information. Es kommt also darauf an, auf wen wir hören, welche Stimme wir Gewicht geben, in je nachdem, also dementsprechend, was für eine Lebenslage wir gerade sind und um was für Thema es geht. Heute wollen wir uns anschauen, wie es eigentlich mit unserem gesamten Leben ist. Wenn wir unser Leben anschauen, was für Stimme soll da eigentlich Gewicht haben in unserem Leben? Was für Stimme soll so richtig ernst genommen werden? Was für Stimme soll Gewicht kriegen? Das ist auch der Titel von der Predigt heute. Und zwar, was hat Gewicht? Was hat Gewicht? Also was hat so richtiges Gewicht? Was hat Substanz? Was ist wichtig im Leben von dir, im Leben von mir und im Leben von Leuten, die Jesus nachfolgen wollen? Wessen Stimme hat Gewicht in unserem Leben? Ob ihr euch dessen bewusst seid oder nicht, wir alle haben so einen inneren so, was ist jetzt gerade wichtig, oder so einen inneren, was ist gerade jetzt für mich wichtig, so ein Barometer oder so eine Waage, wo wir das ständig abwägen, was eigentlich gerade wichtig ist. Und mein Anliegen für die Predigt heute, was ich mir wünsche heute, ist folgendes, dass wir erstens drüber nachdenken, auf wen wir eigentlich hören, nach welcher Stimme wir uns ausrichten, zweitens dann auch, welche Art von Stimme Substanz und Gewicht hat, und das dritte dann auch, was hat in einem Leben von einer Person, die Jesus nachfolgt, ultimativ Gewicht. Wir werden dafür Matthäus 21 und 22 lesen. Wenn ihr Bibel habt, könnt ihr gerne aufschlagen und auch so ein bisschen mitschauen, was der Kontext ist. Und wir starten da dann direkt rein. Und was geht's da in Matthäus 21? Da geht's eigentlich um Folgendes. Direkt davor ist Jesus in Jerusalem eingezogen. Leute haben ihn zugejubelt, waren fasziniert von dem, was er alles gemacht hat, waren begeistert von ihm. Und dann, was macht Jesus? Er geht in den Tempel und räumt da komplett auf, ratzefatz, was ihm nicht passt, was nicht in Ordnung ist, wo einfach was anders im Vordergrund ist als das, was wichtig ist, und zwar, dass man zu Gott kommen kann und mit ihm redet und betet. Und während dem Ganzen, während er sich in Jerusalem aufhaltet, wird dann sichtbar, da sind ganz viele Intrigen, andere Stimmen, nicht die Stimme von Jesus, sondern andere Stimmen, die auch alle Gehör haben wollen, andere Stimmen, die Interessen haben, andere Stimmen, die von Jesus fasziniert sind und gleichzeitig verwirrt sind und ihn dann als Feind sehen werden. Und diese Stimmen schauen wir uns heute auch an. Wir starten heute rein, gemeinsam, seid ihr bereit? Matthäus 21 ist ein längerer Teil, den wir lesen, und wir lassen zwischendrin was aus. Und ich werde es in drei Teile auflesen, den ganzen Bibeltext heute aufteilen und lesen. Matthäus 21, am Anfang 23 bis 27 werde ich einmal vorlesen. Ihr könnt es gerne mitlesen am Screen. Jesus ging wieder in den Tempel. Während er dort lehrte, kamen die führenden Priester und die Ältesten des jüdischen Volkes zu ihm und fragten: Woher nimmst du dir das Recht, das alles zu tun? Wer hat dir die Vollmacht dazu gegeben? Ich will euch eine Gegenfrage stellen, erwiderte Jesus. Wenn ihr mir darauf antwortet, werde ich euch sagen, woher ich die Vollmacht habe, so zu handeln. Die Taufe des Johannes, woher stammte sie? Vom Himmel oder von Menschen? Sie überlegten miteinander hin und her. Wenn wir antworten vom Himmel, wird er sagen, warum habt ihr Johannes dann nicht geglaubt? Antworten wir aber von Menschen, dann müssen wir uns vor dem Volk fürchten, denn alle sind der Ansicht, dass Johannes ein Prophet war. Schließlich gaben sie Jesus zur Antwort: Wir wissen es nicht. Da erwiderte er: Dann sage ich euch auch nicht, woher ich die Vollmacht habe, so zu handeln. Spannende Stelle, oder? Spannende Stelle. Was für Stimme hat Gewicht? Welche Stimme ist eigentlich da in dem ganzen, in der Geschichte, in dem ganzen Dialog da jetzt wichtig? Um was geht's da eigentlich wirklich? Ich habe den ersten Punkt folgendermaßen genannt, und zwar: der Auftrag versus, also gegen die Anerkennung. Es ist ein Kampf darum, im Inneren einen Auftrag auszuführen oder die Anerkennung von Menschen zu haben. Wir sehen da eindeutig, dass Jesus ganz ein krasses Gegenbild ist zu dem, wie da die anderen Leute agieren. Und zwar, Jesus hat in der ganzen Situation ein sehr klares Ziel. Er hat ein sehr klares Ziel, er hat einen klaren Auftrag, er hat einen Weitblick. Er sieht genau, was er tun muss und geht das ganz intentional an. Er hat da, ist das Wort, das verwendet wird, Vollmacht, also Gewicht. Er hat da was, was die anderen nicht haben. Gewissermaßen könnte man auch sagen, Autorität. Das, was er sagt, wird anerkannt, dass das ist wichtig. Und die Leute checken das. Dass, was Jesus sagt, das ist wichtig und vielleicht sogar wichtiger als das, was sie selber sagen. Das heißt zum Beispiel auch, Markus 1,22, Jesus lehrte mit Vollmacht. Alle haben das gemerkt. Alle haben das gemerkt, dass er da was hat, was die anderen nicht gehabt haben. Im Gegensatz zum Schriftgelehrten. Markus 2,10 heißt auch, er hat Vollmacht gehabt, die Sünden zu vergeben. Also Jesus hat was, was alle anderen nicht haben. Er hat einen Auftrag und er hat eine Vollmacht, die niemand sonst hat in der ganzen Geschichte. Wenn wir die zwei Sachen gegenüberstellen, ich habe euch ein Bild mitgebracht mit den Gruppen, die wir da nachher dann begegnen werden und Jesus auf der anderen Seite. Zum einen haben wir links drüben einmal die Pharisäer, die Sadduzäer und die Herodianer. Ich werde nachher noch erklären, was für drei Gruppen das sind. Mega spannend, was für Interessen die haben und was für Probleme die mit Jesus alle haben. Und auf der anderen Seite haben wir Jesus. Jesus hat einen Auftrag, einen ganz klaren. Das heißt zum Beispiel, könnt ihr gerne euch aufschreiben und nachher nochmal genauer nachlesen. Johannes 10, Vers 10, da heißt, sagt Jesus über sich selber, was sein Auftrag ist. Er sagt, ich bin gekommen. Also der weiß, warum er da ist, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Jesus sein Auftrag. Oder in Johannes 12, 47, denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu verurteilen, sondern um die Welt zu retten. Oder in Lukas 5, Vers 32, ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen. Oder in Johannes 7, Vers 28, die letzte Stelle, aber ich bin nicht in meinem eigenen Auftrag hier gekommen. Es gibt einen, der mich gesandt hat. Und das ist der wahre Gott. Doch den kennt ihr nicht. Krass, oder? Jesus hat ein sehr, sehr klares Verständnis gehabt von dem, warum er auf der Erde war, was sein Job ist, warum er gekommen ist, warum er da Menschen begegnet ist auf der Erde. Er ist gekommen, um zu retten. Er ist gekommen, um ein Leben zu bringen in Fülle. Er ist gekommen, um zur Umkehr zu rufen. Er ist nicht in seinem eigenen Auftrag gekommen, wie vielleicht Pharisäer, sondern er kommt, um den Auftrag des Vaters auszuführen. Das ist sein Grund, warum er da ist. Und auf der anderen Seite haben wir diese drei Gruppierungen mit dieser Gier nach Anerkennung. Vor den anderen Leuten wer zu sein, was zu gelten, besonders zu sein, respektiert zu werden, besonders wahrgenommen zu werden von allen, was zu sagen zu haben, Autorität zu haben und eigentlich diese Vollmacht zu haben, die Jesus gehabt hat. Eigentlich diese Größe zu haben, die Jesus gehabt hat. Dieses Verlangen da, ich will das eigentlich auch irgendwie haben. Und das ist richtig spannend, wenn wir uns anschauen, was die drei Gruppen sind. Die Pharisäer sind sowas wie unter den ganzen Schriftgelehrten so ein bisschen die Populisten. Die sind nah beim Volk dran, die waren sehr beliebt beim Volk, die waren eher aus der Mittelschicht. Das waren Leute, die jetzt nicht einen mega starken finanziellen Hintergrund gehabt haben und waren meistens sehr bemüht darauf, die mündliche Überlieferung zusätzlich zur Schrift Gottes hochzuhalten. Das heißt, sie haben das Wort Gottes gehabt, die Schriften, aber sie haben auch eigene mündliche Überlieferungen gehabt, ihre Regeln. Und da wäre dann wichtig, dass alle die einhalten, dass man nach Heiligkeit im Alltag strebt. Das heißt, sie haben es so richtig ernst genommen, sie wollten alles richtig machen, so Gott zu dienen, so gut wie möglich, und haben dabei aber selber Regeln dazu erfunden, die sie gesagt haben, alle anderen müssen die auch halten. Das sind die Pharisäer. Denen war sehr, sehr wichtig, wie sie bei den Leuten dastehen, weil sie sehr beliebt waren. Pharisäer waren die Minderheit, aber haben die meiste Meinungsmache gehabt, weil die Leute hinter ihnen gestanden sind. Die Sadduzäer auf der anderen Seite, die Sadduzäer sind so ein bisschen die Elite gewesen. Die waren wohl situiert, meistens Adelige, und die haben auch die Mehrheit gehabt im Hohen Rat. Das heißt, sehr viele von den Leuten, die wir da lesen, von denen wir lesen, waren oft Sadduzäer. Die Sadduzäer haben im Vergleich zu den Pharisäern eigentlich sehr progressives Weltbild gehabt. Die haben nicht geglaubt, dass nach dem Tod irgendwas gibt. Sie haben nicht geglaubt, dass da Auferstehung gibt. Das war alles eher so eine Ethik, eher Politik für sie. Eher so, ich habe eine gute Situation, ich kollaboriere mit Rom, ich will gut dastehen, Hauptsache, ich verliere keine Macht. Das waren die Sadduzier. Und dann noch die letzte Gruppe, die Herodianer. Das waren die, so wie eine politische Partei, die einfach hinter Herodes gestanden sind, hinter dem Herrscherhaus. Also diese drei Gruppen, die, auf die trifft Jesus und mit denen setzt er sich auseinander. Spannend, könnt ihr gerne nachher weiterlesen. Der hat richtig krasse Auseinandersetzungen und er offendet auch alle sehr stark. Und weist sie sehr stark zurecht, alle diese drei Gruppen. Also diese drei Gruppen haben alle ein Problem mit Jesus gehabt. Warum? Weil sie diese Anerkennung haben wollten, die Jesus auf einmal gekriegt hat. Jesus hat nicht Anerkennung haben wollen, er hat seinen Auftrag ausgeführt und währenddessen haben sie das Gefühl gehabt, sie verlieren ihre Macht. Sie verlieren ihre Macht politisch irgendwo, da ist Jesus auf einmal, sie haben auf einmal nicht mehr die Meinungshoheit über das, was gelehrt wird, die Pharisäer, weil Jesus auf einmal lehrt und viel stärker und besser lehrt als sie. Sie haben auf einmal Schiss, wenn jetzt wirklich dieser Messias kommt, was bedeutet das für den Zusammenhang mit Rom, für die Beziehung zu Rom? All diese Sachen sehen wir, dass sie da gefangen in dem drinnen waren. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht von einem Künstler und einem Podcaster, den ich sehr schätze. Und da habe ich das Zitat zum Mitlesen. Und zwar, wenn du für die Anerkennung der Menschen lebst, wirst du an ihrer Ablehnung zerbrechen. Also wenn du für die Anerkennung der Menschen lebst, Pharisäer, Sadduzier, Herodianer, wirst du an ihrer Ablehnung zerbrechen. Ist das nicht krass? Ist das nicht was, was genau für uns heute auch noch gilt? Wo wir auch in einer Spannung drinnen sind, was immer wieder auf uns auch zutrifft? Ich kann mich sehr gut erinnern, ich bin in meinem Herzen innen drinnen, von Grund auf, von meiner Natur her, genau so ein kleiner Pharisäer. Ich bin von meinem Herzen genau so einer immer gewesen, der diese Anerkennung haben wollte. Ich wollte in meiner Klasse diese Anerkennung von den anderen Leuten haben. Ich wollte gut dastehen von den anderen Leuten. Ich wollte respektiert werden von den anderen Leuten. Ich habe alles, was ich gemacht habe, irgendwie gemacht, um was zu kriegen von den Leuten. Weil ich nicht genau gewusst habe, wer ich eigentlich selber bin. Bis zum Zeitpunkt, wo ich einem guten Freund begegnet bin damals, der hat was gehabt, das ich nicht in Worte greifen habe können. Er hat diese Vollmacht gehabt, er hat diese Kraft gehabt, er hat dieses Ding gehabt, das auch Jesus gehabt hat. Er hat da was gehabt, auch wenn ich jetzt nicht sagen will, dass er auf die gleiche Art es gehabt hat wie Jesus, aber so eine kleine Form davon, so diese Art von Leben in Fülle, die mir nicht zugänglich war, diese Art von Auftrag und Klarheit im Leben und Erfülltheit, die ich nicht kannt habe. Ich habe so dahin gelebt und habe nur das gesehen, ich versuche Anerkennung zu kriegen und es reicht nie so richtig. Auf der anderen Seite, da gibt's jemanden, der im Frieden mit sich selber ist. Woran liegt das? Woran kann das liegen? Psalm 111, Vers 10 heißt folgendes, und zwar, sehr coole Stelle, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Also die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Sie macht alle einsichtig, die sie befolgen. Also was heißt das? Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Da geht es nicht darum, dass wir vor Gott Angst haben müssen, sondern geht es darum, dass wir ihn in Ehren halten, dass wir ihn respektieren und dass seine Stimme Gewicht hat in unserem Leben. Dass vor allem anderen, was hat Gewicht? Gottes Stimme in meinem Leben Gewicht kriegt. Dass nicht irgendwie alles um mich herum ständig das Wichtigste ist, wie ich Anerkennung kriegen kann, sondern seine Stimme so schwer wird in meinem Leben, so auf eine positive Art und Weise Gewicht kriegt, dass sie so eine Stabilität in mein Leben reinbringt, mich so gründet, mich so einen festen Halt gibt, auf dem ich stehe und seine Stimme, diese, die ich in Ehren hochhalte, auf einmal anfängt, mich zu erkennen zu lassen. Das ist der Anfang von Weisheit. Da fängt es an, dass ich Weisheit kriege. Was ist Weisheit? Das heißt nicht einfach nur irgendwas im Kopf, sondern das heißt praktisch Leben lernen, auf eine gute Art und Weise, Lebensweisheit zu haben. Weisheit heißt, das Richtige im richtigen Moment zu tun, oder? Wissen, das kann jeder irgendwas, aber Weisheit heißt das Wissen, in der richtigen Situation zu tun auch. Und das kriegen wir, wenn wir unseren Platz vor Gott sehen und seine Stimme Gewicht kriegen lassen in unserem Leben. Wenn wir seine Stimme in unser Leben reinlassen, vielleicht ist heute gerade der Vormittag für dich, der Vormittag, wo du ganz neu Gottes Stimme Gewicht geben lassen sollst in deinem Leben. Wo du ihm Gewicht gibst, wo du ihn einladest und sagst, Jesus, deine Stimme soll Gewicht kriegen in meinem Leben. Ich will nicht selber nur herumlaufen und Anerkennung suchen, und wie Pharisäer und Sadduzier und was auch immer versuchen, um irgendwo was zu kriegen, sondern ich will deine Stimme an die erste Stelle setzen und da fängt alles an. Da beginnt's. Diesen Auftrag über die Anerkennung zu stellen. Diese Stimme Gottes, die uns dann einen Auftrag gibt und uns einen Platz zuweist und auch sagt, wofür wir eigentlich da sind und eine Richtung gibt im Leben, an die erste Stelle zu setzen. Das ist so der erste Punkt. Ich sehe das so klar bei Jesus einfach, wenn ich den Text lese. Der hat einen Auftrag und das Selbstverständnis, das so anders ist verglichen zu allen anderen. Und ich wünsche mir das auch so für uns. Jesus, der ist das größte Vorbild in allem. Wir eifern ihm nach. Aber so ein bisschen was davon sehen zu dürfen, oder? So was von dieser Schwere und von diesem Gewicht von Gottes Stimme in unserem Leben und auch von dieser Vollmacht, wäre doch so krass, oder? Lasst uns danach hungern, dass Gottes Stimme wieder Gewicht in unserem Leben kriegt. Wenn wir dann direkt weiterlesen, jetzt wird's richtig spannend. Jetzt war quasi die Stelle, Pharisäer fordern Jesus heraus und sagen, warum machst du das eigentlich? Warum sagst du das überhaupt? Woher hast du das Recht, so zu reden? Ist es jetzt vom Himmel oder vom Menschen? Ist ganz klar, Jesus hat einen Auftrag vom Himmel und er spielt nicht dieses menschliche Spiel da. Von wer ist wie anerkannt und so weiter. Und jetzt dreht Jesus den Spieß um und fängt an, mit den Pharisäern zu reden. Und er erzählt ihnen ein Gleichnis, erzählt ihnen eine Geschichte, wo sie sich selber drinnen sehen sollen. Und vielleicht auch wir uns heute drinnen sehen in dieser Geschichte. Ich lese das Gleichnis vor, direkt dann im Anschluss, Matthäus 21, 28 bis 32. Was sagt ihr zu folgender Geschichte? Ein Mann hatte zwei Söhne. Er ging zu dem einen und sagte, mein Sohn, geh und arbeite heute im Weinberg. Ich will aber nicht, erwiderte dieser. Später bereute er seine Antwort und ging doch. Der Vater wandte sich mit derselben Bitte auch an den anderen Sohn. Selbstverständlich, Vater, erwiderte dieser, aber dann ging er doch nicht. Wer von den beiden hat nun getan, was der Vater wollte? Der Erste, antworteten sie. Da sagte Jesus zu ihnen, ich versichere euch, jetzt wird's hart, die Zolleinnehmer und die Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Denn Johannes ist gekommen und hat euch den Weg der Gerechtigkeit gezeigt. Und ihr habt ihm nicht geglaubt. Die Zolleinnehmer und die Huren dagegen haben ihm geglaubt. Ihr habt es gesehen und trotzdem wart ihr nicht einmal nachträglich bereit, eure Haltung zu ändern und ihm zu glauben. Jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt fängt Jesus an, die Leute herauszufordern. Und was geht's also in diesem Gleichnis, wenn wir kurz das Bild dazu sehen? Wir haben einen Weingarten, wir haben einen guten Vater, der einen Weingarten hat. Da gibt's viel Ertrag, da gibt's Früchte, mit denen man was machen kann. Und er hat zwei Söhne und er spricht dann beide gleich diese Einladung aus. Komm doch und hilf mir beim Arbeiten. Hilf mit beim Arbeiten, lass uns in den Weingarten gehen, lass uns was machen und lass uns dann quasi Ertrag der Früchte haben. Das füge ich jetzt hinzu, aber das ist dann die Folge von dem eigentlich. Der erste Sohn sagt, er will da nicht hingehen, er will dem Vater nicht helfen, denkt dann aber drüber nach, dann bereut es ihn, also er fängt an im Herzen sich umzudrehen, es fängt an zu arbeiten in ihm und er dreht um und sagt, er geht dann einfach, er macht dann einfach das. Auch wenn er sagt, er macht es nicht, er arbeitet dann im Feld und ist derjenige, der arbeitet. Auf der anderen Seite haben wir einen Sohn, der verspricht zu gehen, er sagt, sicher mache ich, kein Problem, ich bin ja dein Sohn und ich gehöre dazu und natürlich mache ich sofort, natürlich. Und er tut aber dann nie etwas. Ich habe gerade vor kurzem an diese Situation denken müssen, ich bin daheim gesessen, ich war auf der Couch, Maria ist von der Arbeit heimgekommen und Maria fragt mich so, Sam, kannst du kurz schon einmal anfangen, was zu kochen? Ich gehe noch schnell den Müll raustragen. Und ich so, ja, sicher, kein Problem, mache ich, alles gut, Maria geht runter, bringt den Müll weg, kommt rauf. Und wo war ich? Immer noch auf der Couch. Was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, natürlich, selbstverständlich, helfe ich dir, klar, sicher, natürlich. Was habe ich gemacht? Nix. Kennt ihr das manchmal auch von eurem Leben? Dass wir in unserer Beziehung zu Gott genau so was machen oft? Gott wirkt in unserem Leben und sagt was und spricht in unser Leben. Wir sagen, boah, Jesus, danke, so cool, dass du zu mir redest. Natürlich mache ich jetzt was für dich. Natürlich. Ja, ich nehme mir irgendwas vor. Ja, ich gehe nach der Predigt raus und lasse für mich beten. Ja, ich rede mit dem anderen und treffe mich mit dem. Wir haben so viele Vorsätze, oder? So viele Versprechungen oft. So viele Sachen, die wir sagen. Aber was tun wir dann auch? Was machen wir dann auch davon? Es gibt ja drei Möglichkeiten in der Situation. Ich hätte einfach sagen können, nein, ich mach's nicht und hätte es nicht gemacht. Ich hätte sagen können, ja, ich mach's und ich hätte es gemacht. Aber die schlechteste ist eigentlich zu sagen, ja, ich mach's und dann es nicht zu tun, oder? Das ist eigentlich die schlechteste von allen Optionen. Und genau die ist aber oft die, zu der wir greifen im Leben. Und ich glaube echt, dass es sowas ist, wo wir voll sehen können, also das ist eine eiskalte Analyse von dem, wie wir oft sind, wenn wir einfach nur so nach außen Gott gefallen wollen, aber es eigentlich nicht ganz im Herzen drinnen uns bewegt hat. Genauso bei den Pharisäern ist es auch so. Wir sehen da, dass eigentlich die Pharisäer eine Sache nicht haben, und zwar das ist der zweite Punkt heute, ein hörendes Herz, das gehorsam geht. Ich habe euch da ein wunderschönes Herz mit Ohren drauf und mit Füßen hingemalt. Schaut ein bisschen gruselig aus. Ein hörendes Herz, das gehorsam geht. Also ein Herz, das den Ruf vernimmt, wo die Stimme von Gott Gewicht hat und wenn ich es höre, ich dann auch gehe und dann Schritt mache. Nicht da stehen bleibt, sondern auch sagt, ich habe die Botschaft verstanden, ich habe es gehört und jetzt lebe ich das und jetzt mache ich was damit. Und jetzt setze ich mich nicht auf die Couch, sondern jetzt erledige ich den Schritt und ich mache einen Schritt. Wer ist unser größtes Vorbild darin, zu hören und gehorsam zu sein? Es ist wieder Jesus. Jesus, wenn wir die zwei Söhne anschauen, Jesus ist dieser Sohn, der hört und sagt, ja, uns auch macht. Er ist derjenige, der von früh auf eigentlich lernt, Gottes Willen zu tun. Ich habe euch ein paar Stellen zusammengefasst, einfach nur, wo für mich voll spannende Elemente daraus sichtbar werden. Die erste ist zum Beispiel Lukas 22, Vers 42, da heißt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das ist in einer Situation, wo Jesus absolut das eigentlich nicht tun will, aber er tut es dennoch. Was macht er? Er geht ans Kreuz für dich und mich. Dann die zweite Stelle, da heißt, nach 3 Tagen fanden sie ihn im Tempel sitzend. Da ist Jesus gerade 12 Jahre alt übrigens. Mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie befragte. Also Jesus, sehen wir von früh an, hat so ein Herz gehabt, das lernen wollte, der gehört hat, der sich was sagen hat lassen, der bereit war aufzunehmen. Dann haben wir in Lukas 2, Vers 52, und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Das heißt, so im Verborgenen wächst Jesus als Kind, als Jugendlicher heran. Und das heißt da, er nimmt an Weisheit zu, er wird älter, er nimmt an Gnade bei Gott zu und an Gnade bei den Menschen. Das ist ein stimmiges Leben, das er lebt. Das ist so ein Schritt für Schritt gehorsames Leben. Und dann habe ich noch Psalm 119 dazu getan, weil ich die Stelle auch so gut finde. Für jeden von euch, der vielleicht Leute kennt, die noch jünger sind oder der selber an sein Leben zurückdenkt, wie es war, wie ihr jünger wart. Psalm 119, 9. Wie wird ein junger Mann, ein junger Mensch seinen Weg unsträflich gehen, indem er ihn, also den Weg, bewahrt nach deinem Wort. Spannend, oder? Also wie können wir mehr und mehr so ein Leben leben, wie Jesus das selber gelebt hat auch? Wie können wir ihm nacheifern, indem dass wir ein Leben haben, das Gottes Stimme Gewicht gibt und auch mehr und mehr Kraft kriegt und Vollmacht kriegt auch, indem wir lernen zu hören, indem wir lernen, gehorsam zu sein, indem wir lernen, echt so wie Jesus in den kleinen Dingen, das, was wir hören, auch dann umzusetzen und treu zu sein. So, dass sich in uns das formt, ein Verständnis von dem, was Gottes Wille ist und was unser Auftrag ist. Hartmut Rosa hat einmal über die Zeit, in der wir jetzt alle leben, Folgendes gesagt. Er hat gesagt, wir leben in einer Zeit des rasenden Stillstands. Also es geht komplett dahin, schnell alles, aber eigentlich hat keine Ahnung, wohin. So. Wir haben keine Ahnung, wo wir hin uns bewegen. Und dann sagt er, wir stehen in einem Aggressionsverhältnis zur Welt durch unsere To-Do-Listen des Wachstumsmus. Also wir wollen ständig wachsen, alles soll ständig wachsen und besser werden, aber wir wissen gar nicht, wohin eigentlich. Und dadurch, dass wir immer unter Druck sind, was zu tun, sind wir alle so leicht aggressiv auf die ganze Welt um uns herum und kurz davor, dass wir ausbrennen, jeder so gefühlt ungefähr, wenn wir so in die Arbeitswelt reinschauen. Wir sind so getrieben von momentanen Dingen, von lauten Dingen, die dringend wirken. Wir merken nicht, wofür wir eigentlich das Ganze machen, was so das Ding dahinter ist. Wir haben gar keine Momente, wo wir inne werden eigentlich. Wir schnappen währenddessen Vornamen auf und Glaubensüberzeugungen von der Kultur rund um uns herum und finden uns dann irgendwann an einem Punkt, wo wir Weltbilder übernommen haben, ohne dass wir es gemerkt haben, und dann dastehen. Und auch wenn wir es uns eigentlich nicht eingestehen wollen, dann vielleicht sowas sagen wie Folgendes. Natürlich glaube ich nicht wirklich an Sternzeichen, aber naja, ich schaue schon immer wieder mal nach, so was eigentlich jetzt so für mich heute dran ist oder so. Oder ich sage, natürlich glaube ich nicht, dass mich Konsum glücklich macht, aber Black Friday, oder? Ich meine, muss man jetzt schon dranbleiben und schauen, was gerade so los ist und was gerade so gibt, dass man das nicht übersieht oder so. Natürlich glaube ich nicht, dass jetzt Me-Time das Einzige ist, was mich erfüllt, aber eigentlich schon. Also jetzt so einfach mal auf alle Bedürfnisse von anderen Leuten, die nicht ernst zu nehmen und nur auf mich zu schauen, irgendwie doch. Oder wir sagen, natürlich glaube ich nicht, dass ultimativ mein Glück im Leben von Sport abhängt, aber wenn ich keinen Sport mache, dann geht es mir halt irgendwie auch nicht gut. Und natürlich glaube ich nicht, dass ein Bier am Abend mich glücklich macht, aber naja, irgendwie, naja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich mache es halt trotzdem. Oder natürlich glaube ich nicht, dass der Sturmsieg gestern Abend mein Leben jetzt endlich verbessert hat, aber irgendwie halt schon, oder? Und wir sind in so einer Lage, in so einem Leben drinnen, wo wir gar nicht merken, dass wir gar nicht wirklich auf die Stimmen hören, die wichtig sind, und uns so reinreiten lassen in so ein Ding, dass wir irgendwann wo landen, wo wir eigentlich nie sein wollten. Dass wir nicht so sagen wie Jesus, dein Wille geschehe, sondern keine Ahnung, was wir eigentlich machen, oder? Wir leben halt so dahin und es geht halt so dahin und wohin, weiß keiner so richtig. Francis Schaeffer hat einmal Folgendes gesagt, und das gibt mir sehr zu nachdenken. Er hat gesagt, Folgendes, Menschen haben Vorannahmen. Das stimmt, oder? Alle Menschen haben irgendwelche Vorannahmen, irgendwelche Glaubensüberzeugungen, Weltbilder. Menschen haben Vorannahmen. Und sie leben konsequenter auf der Grundlage dieser Vorannahmen, als sie selbst möglicherweise erkennen. Also wir leben oft viel mehr genau das, was wir glauben, als uns bewusst ist. Das, was wir glauben, wer eine Stimme haben soll, wessen Stimme Gewicht haben soll, das ist das, was uns prägt, wie wir dann auch leben. Jesus geht's um dein Innerstes heute. Ihm geht's darum, dass du lernst zu hören. Ihm geht's darum, dass du lernst zu lernen, wie man gesund lebt. Ihm geht's darum, dass du lernst, wie Jesus selber so seinen Willen, Gottes Willen an die erste Stelle zu stellen. Er weiß, dass du nämlich zu dem, was du liebst, mehr und mehr werden wirst. Wie es auch ein Philosoph einmal gesagt hat, James K. Smith sagt, du wirst zu dem, was du liebst. Wir werden mehr und mehr zu dem, was wir lieben. Jesus will uns in seine Pläne mit hineinnehmen. Er will uns aus diesem Strudel von dem rasenden Stillstand rausholen und reinnehmen in Pläne, die gut sind für die Menschheit, für die ganze Erde, für Graz, für dich persönlich, dass du Teil von ihm wirst, dass du gemeinsam mit ihm arbeitest, wie in diesem Gleichnis, der Vater mit seinem Sohn dann zusammenarbeitet und da was dabei rausschaut und nicht einfach das Leben sich verlaufen hat ins Nix und am Ende drauf kommst, du bist nur auf der Couch gesessen. Und das war dein Leben dann. Er wünscht sich, dass du anfängst, in eine Richtung dich prägen zu lassen von ihm. Wo fängt es an? Indem du ein hörendes Herz hast, das in kleinen Gehorsamsschritten gehen lernt. Er wünscht sich, dass du lernst, aufzuhören. Einfach einmal aufzuhören, deinen eigenen Strudel durchzuziehen und nach oben schaust und aufhörst, von ihm die Stimme hörst und auch tust. Ein hörendes Herz ist ein Herz, das dem Hörenden, dem Sprechenden Glauben schenkt und dementsprechend dann auch handelt und lebt. Das ist so der zweite Punkt. Ich glaube, es ist super wichtig, dass wir das lernen, dass ich das auch lerne. Ein hörendes Herz zu haben, das aufhört in diesem Alltagsmoment und sagt, Jesus, deine Stimme soll Gewicht haben. Ich will lernen, deinen Willen in mein Leben so richtig reinzunehmen. Ich will dieser Sohn sein, der reagiert. Ich will dieser Sohn sein, der, wenn ich deine Stimme im Alltag höre, bereit ist, direkt darauf zu reagieren, zu antworten, nicht herumzusitzen, nicht zu warten, sondern zu sagen, ich höre dich und ich mache mit dir. Ich gehe mit aufs Weinfeld und wir arbeiten gemeinsam. Gehen wir zum letzten Punkt für heute und zum dritten Punkt. Seid noch dabei. Seid noch dabei. Dritter Punkt heute. Es ist dann in der Zwischenzeit richtig spannend. Wir haben jetzt am Anfang gelesen, Jesus, ganz am Anfang von der Predigt heute, ist darum gegangen, wie er mit den Pharisäern redet und die sagen, woher hast du diese Vollmacht? Woher hast du diese Kraft eigentlich? Woher ist es, dass du so diese gewichtige Stimme hast? Dann haben wir gesehen, dann sagt Jesus zu ihnen so, in dieser Stelle jetzt ebenso. Eigentlich wäre ich an euch interessiert gewesen, hätte euch eingeladen mitzumachen, aber ihr habt es nicht gemacht. Diese Leute, zum Beispiel eben Prostituierte, zum Beispiel eben die Zöllner, absolute Verräter aus der Sicht von Israeliten, die sind die, die aber darauf reagiert haben. Und dann geht es noch weiter, dass Jesus noch zwei andere Geschichten erzählt, wo er auch eiskalt konfrontiert oder eigentlich Folgendes sagt. Da geht es einmal um eine Einladung zum Hochzeitsfest. Da geht es einmal darum, dass sie einen Weinberg bekommen, Diener, und dann aber nichts von dem wieder zurückgeben wollen. Er sagt ihm damit, ihr Pharisäer, ihr denkt, ihr folgt mir nach, ihr denkt, ihr habt es verstanden, aber ihr geht es komplett am Ziel vorbei. Es ist nicht die Essenz von dem, um was es geht, um was es euch geht, sondern euch geht es nur um diese Anerkennung. Ihr wollt es unabhängig von mir machen, ihr wollt es nur zu eurem eigenen Zweck machen, dieses ganze religiöse Ding, um selber gut dazustehen. Ihr wollt es ohne mich und nur die Benefits davon eigentlich haben. Und dann sind noch zwei Situationen, wo sie ihn provozieren wollen wieder, und Jesus geht jetzt noch tiefer rein, in den Kern rein. Es geht dann weiter, Matthäus 22, und das ist jetzt die letzte längere Stelle für heute, Matthäus 22, Vers 34 bis 40. Da heißt dann, die Pharisäer hatten gehört, dass Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte. Er hat ihnen gesagt, dass sie das Wort Gottes nicht verstehen und dass sie keine Kraft haben und die Kraft gar nicht kennen. Und waren daraufhin zur Beratung zusammengekommen. Wieder einmal. Nun versuchte einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, Jesus eine Falle zu stellen. Er fragte ihn, Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Was hat Gewicht? Was ist wichtig? Worum geht's eigentlich? Jesus hat da hin und her wildes mit diesen verschiedenen Gruppierungen und am Ende von dem Ganzen steht dieser Text. Klar, deutlich, man würde so schön sagen, in your face, einfach gerade raus, um was eigentlich wirklich geht, was das Wichtigste ist, was die Zusammenfassung vom Gesetz eigentlich ist. Und ich will jetzt mal ein bisschen provokativ das formulieren. Die Essenz von dem, um was es da eigentlich geht, ist der folgende Titel, und zwar Gott genießen. Gott genießen. Hört sich am Anfang komisch an, oder? Woran denken wir, wenn wir an Gott genießen denken in erster Linie? Woran denken wir da sofort? Wir haben ja gerade da die Aufforderung gehabt, wir sollen Gott lieben mit unserem ganzen Herzen, mit unserer ganzen Hingabe, mit unserem ganzen Verstand, unsere Mitmenschen wie uns selbst. Wo nehme ich das jetzt her? Was meine ich jetzt da gerade genau damit? Er sagt dann, dass die Summe von all dem, wofür wir gemacht sind, die Summe von dem, wofür wir eigentlich da sind, genau das ist. Das ist das erste, das wichtigste Gebot, das Doppelgebot der Liebe. Und habe es am Westminster Katechismus, Frage 1, da ist zusammengefasst, was ist eigentlich das höchste Ziel des Menschen? Das größte und das höchste Ziel. Und die fassen das so zusammen. Das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Also Gott zu genießen. Nicht einfach nur, ja, so zu sagen, ich liebe Gott, sondern wirklich so die Frage, mag ich Gott eigentlich? So, mag ich ihn? Denke ich als einer, wo ich einfach gern bin? Jemand, wo ich sagen würde, wie bei einem Freund, das ist wie jemand, bei dem bin ich einfach gern. Richtig spannend. Wir haben, glaube ich, gar nicht bemerkt manchmal, wie sehr wir diese Lüge schon aufgefressen haben in unserem Inneren, dass wir denken, in unserem Leben geht es darum, dass wir glücklich sind, oder? Wenn man auf der Straße wen fragt, worum geht es im Leben, würden die meisten Leute sagen, ja, wahrscheinlich Gesundheit, Familie, weil das bringt Glück, ist gleich gutes Leben. Wer sagt es eigentlich, dass es darum geht, glücklich zu sein? Wer sagt überhaupt, wie man glücklich wird? Welche Stimme hat da überhaupt Gewicht? Auf welche Stimme hören wir überhaupt? Wer definiert uns das? Was uns eigentlich wirklich im Innersten glücklich macht? Es geht in diesem Leben nicht darum, dass du glücklich wirst, sondern dein höchstes Glück ist darin, dass du loslässt von deiner Glückssuche und anfängst, Gott zu genießen, wofür du eigentlich gemacht worden bist. Gott zu kennen, durch und durch. Das ist es, das ewige Leben zu haben, ihn zu kennen. Ihn mehr und mehr zu begreifen, nah bei ihm zu sein. John Piper hat das einmal gut ausgedrückt, er sagt, Gott wird in dir am meisten verherrlicht, wenn du in ihm am zufriedensten bist. Also Gott wird in dir am meisten verherrlicht, wenn du in ihm am zufriedensten bist. Also dort, wo du in ihm Erfüllung erlebst, da gibst du ihm am meisten Ehre. Die höchste Form von Ehre, die du Gott geben kannst, ist, absolut erfüllt zu sein in ihm. Dein Lebenssinn in ihm zu finden. Nicht irgendwie so diese Anerkennungssuche, diese Glückssuche, der du nachlaufst, sondern einfach aufzuhören und bei ihm alles zu finden, was du eigentlich wirklich brauchst. Magst du Gott? Magst du ihn? Ist das manchmal bei uns nur so ein theoretisches Ding, so dass wir sagen, ja, wir lieben Gott, oder? Wir lieben Gott. Aber magst du Gott? Magst du das, mit ihm einfach zu sein? Zwecklose Zweisamkeit, ohne irgendeinen Grund oder so, ohne was zu kriegen von ihm, einfach nur bei ihm zu sein, verbunden zu sein im Alltag mit ihm, eng verbunden und nah bei ihm dran zu sein. Damit beginnt nicht einfach zu tun, sondern darauf zu reagieren, auf das, dass wir geliebt sind von ihm, dass er uns durch und durch kennt und wir einfach gerne bei ihm sind. Warum ich das gerade so betone, ist nämlich, wir haben zwei Gefahren, die ich euch kurz mitgebracht habe. Seid noch dabei, wenn ich einen Sprung mache in ein theologisches Ding rein, wenn ihr es noch nie gehört habt, ich versuche es so gut wie möglich zu erklären, aber das ist richtig spannend. Und zwar zwei Gefahren von den Sadduzierern und den Pharisäern. Ich erkläre es euch kurz. Einmal links, das Butler-Bild von Gott. Gott ist der Butler, der alles für mich herrichtet und alles perfekt für mich macht. Und auf der anderen Seite das Uhrmacher-Bild von Gott. Das Butler-Bild nennt man manchmal auch moralistisch-therapeutischer Deismus. Das heißt, ich lebe ein moralisch gutes Leben, deswegen verdiene ich, dass Gott mir Segen gibt. Ich mache möglichst alles richtig, ich mache alles so wie, gut wie möglich, wie ich denke, dass es richtig gehört. Ich baue mal Regeln auf und wenn ich das so mache, dann verdiene ich es, dass ich ein gutes Leben habe. Gott, hör mal her, ich habe gut das so und so gemacht, deswegen, ich verdiene es Segen. So. Mein System, sein Segen, das ist typisch Pharisäertum, durch und durch, Religiosität und überhaupt ein komischer Mechanismus eigentlich, wo ich sage, Gott ist mein Butler, der soll es mir richten, er ist für mich da. Und er soll das machen, dass alles für mich gut passt. Auf der anderen Seite haben wir den klassischen Uhrmacher-Deismus, der geht so, Gott war am Anfang derjenige, der alles erschaffen hat und er hat sich das gut überlegt und die Uhr ist wunderschön, das passt alles super und jetzt läuft das Werkerl. Er ist der Beginner von allem, er hat alles gemacht, aber jetzt hat er sich rausgenommen aus dem Ganzen. Er ist weit weg, er ist jetzt eigentlich nicht mehr da. Es ist zwar seine Welt, das gestehe ich ein, er ist der, der alles gemacht hat, aber es ist mein Leben. Es ist seine Welt, aber es ist mein Leben. Und seht ihr, wie komisch das ist, auf beide Arten und Weisen. Was machen beide Richtungen? Sie werden was genau los? Einfach dieses Gott genießen, oder? Da ist eigentlich einfach nur System da, um selber gut dazustehen. Und da ist auch wieder einfach nur so ein System da. Man erkennt zwar an, dass Gott irgendwo da ist, aber nicht so richtig. Und ich werde euch jetzt zwei Begriffe sagen, die mich so begeistern, dass ich es gar nicht anders sagen kann, die Theologie vom Feinsten sind. Und zwar, wenn ihr sie noch nie gehört habt, die zwei Begriffe beschreiben unsere christliche Vorstellung von Gott sehr, sehr gut. Und zwar, auf der linken Seite, die Antwort darauf hin ist, dass Gott transzendent ist. Das heißt, er steht über allem anderen. Seine Stimme ist die Stimme, die Gewicht haben soll. Seine Stimme ist die Stimme, die allmächtig ist. Er ist der, der am Anfang von allen Dingen ist. Er ist außerhalb von unserer kleinen Welt, unserer Realität. Und er ist derjenige, der auch den ersten Platz kriegen soll. Er ist derjenige, der die Stimme mit dem höchsten Gewicht haben soll. Er ist außerhalb von unserem System. Er ist transzendent, so viel größer als alles andere. Und das ist richtig klar ins Gesicht von diesem Butlertum. Nein, es geht nicht darum, zu deinen Konditionen glücklich zu werden, sondern lass dich einladen in seine Weltsicht von Dingen. Lass dich einladen in seinen Blick auf dein Leben und find neu Glück, indem du anfängst, ihn eigentlich zu genießen und nicht Glück zu suchen, sondern einfach bei ihm zu sein. Und auf der anderen Seite haben wir das Wort immanent. Das heißt nichts anderes als radikal gegenwärtig. Gott ist nicht weit weg. Er ist radikal gegenwärtig. Er ist da. Er ist jetzt gerade da an dem Vormittag. Er ist nicht fern oder so. Er ist involviert. Er hat nicht gesagt, ich mache diese Uhr und dann sollte ich selber überlegen, was es macht, sondern er ist involviert in den Prozess und will nah bei uns sein. Es ist richtig, richtig krass, richtig spannend. Im Matthäus 13, Vers 44, und das ist die letzte Bibelstelle für heute, da heißt, wiederum gleicht das Reich der Himmel. Und damit eigentlich auch alles, Gott zu kennen, ihn besser kennenzulernen, Jesus selber, einen verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber ging er hin und verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Der Schatz, der verborgene Schatz, der ist nicht für immer verborgen, sondern der wird uns zugänglich. Und der verborgene Schatz ist Gott selbst. Gott selbst zu haben, ihn selber zu kennen, ihn selber in unserem Leben zu haben und nah mit ihm durch alles durchzugehen. Tim Chester in seinem brillanten Buch Enjoying God, Gott genießen, sagt Folgendes: Der Segen des verheißenen Landes ist zweitrangig. Also all die Benefits, die man davon hat, dass man Christ ist, absolut zweitrangig im Vergleich zu dem wahren Segen, der Gott selbst ist. Wir werden nicht nur von der Sünde errettet, sondern wir werden für Gott errettet. Also wir sind nicht einfach nur von der Sünde errettet, sondern für Gott errettet. Mit ihm zu sein, Gott zu genießen, das ist wahres Leben. Ihn mehr und mehr zu begreifen und zu kennen. Jede Situation von unserem Leben auch als eine Leiter zu nehmen, in seine Gegenwart zu kommen. Egal ob es Freude oder Leid ist, jede Situation als eine Leiter in seine Nähe zu nehmen und zu sagen, Jesus, ich komme in deine Nähe. Es passiert was Gutes, ich komme in deine Nähe. Es passiert was Schlechtes, ich komme in deine Nähe. Ich bin mit anderen Leuten unterwegs, ich komme in deine Nähe. Alles, jede Situation als eine Leiter in seine Nähe zu nehmen. Und zu sagen, das größte Geschenk ist, ihn selber zu haben in jeder Situation meines Lebens. Gott zu genießen. Das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Und ich werde es noch kurz zusammenfassen. Und zwar, was ist so der Punkt für mich heute gewesen? Was ist so diese Anwendung von dem, was wir vielleicht gehört haben jetzt? Das ist ein wilder Text gewesen, wo Jesus intensiv sich mit Leuten auseinandersetzt, wo er ein Gleichnis erzählt, wo er ganz am Anfang klar macht, woher er diese Vollmacht auch hat und dann später auch noch so klar macht, worum es eigentlich wirklich geht. Und meine Frage heute war wirklich, was hat Gewicht? Was hat Gewicht in deinem Leben? Was hat Gewicht? Was ist die eine Sache, wo du sagst, das hat Gewicht, das ist an der ersten Stelle? Und im ersten Punkt ist mir um das gegangen, Jesus hat ganz klar seinen Auftrag gesehen. Er war nicht in diesem menschlichen Spielchen von, ja, ich will Anerkennung kriegen, sondern er hat einen göttlichen Auftrag gehabt, den er ausgeführt hat, und er hat Stärke gehabt und Kraft gehabt. Er war nicht getrieben von dieser Gier um Anerkennung, sondern er hat klar gewusst, wer er ist. Und er hat diesen Auftrag ausgeführt, er hat sein Leben Gott hingeben, sein Ich bin gekommen um, ganz klar gewusst. Im zweiten Punkt haben wir darüber geredet, dass wir Gottes Stimme mehr und mehr Gewicht geben sollen, dass wir aufhören sollen, also aufhören auf seine Stimme und lernen, uns bewegen zu lassen. Wenn der Vater uns ruft, ins Weinfeld zu gehen und zu arbeiten, dass wir uns von dem bewegen lassen, dass wir darauf reagieren und nicht auf der Couch sitzen bleiben. Und dann im dritten Punkt haben wir uns angeschaut, dass Gott zu genießen neue Gewicht kriegen soll in unserem Leben. Dass uns nicht wie den Pharisäern und Sadduzäern darum gehen soll, einfach nur so moralisch uns besser zu fühlen oder so, nicht darum gehen soll, einfach so selber gut dazustehen oder irgendwas in die Richtung, sondern im Alltag unseres Lebens Gott zu genießen, Gewicht zu geben. In jeder Lebenslage, wenn du in der BIM fährst und wartest, wie Patricia erzählt hat, im Krankenhaus bist, genau diese Momente zu nehmen, als Leiter in Gottes Gegenwart, bei ihm zu sein und ihn zu genießen und das genießen zu lernen, ihn zu haben, mehr als alles andere. Und darin Erfüllung zu finden und ihm dadurch Ehre zu geben. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Und ich werde noch für uns beten und euch einladen, mitzubeten. Jesus, danke, dass du da bist. Danke, dass du liebst. Danke, dass du kennst. Besser als irgendjemand sonst uns kennt, Jesus. Wir wollen echt heute an dem Vormittag dir sagen, deine Stimme, du sollst einfach Gewicht kriegen in unserem Leben. Wir wollen in diesem Trubel von Stimmen oft auf dieser Erde, in unserem Leben, klar und deutlich mehr und mehr identifizieren lernen, welcher Stimme wir Gewicht geben, Jesus. Bitte echt, dass du uns so, Jesus, wie du auf der Erde gewesen bist, mehr und mehr lehrst zu leben, dass wir echt eine Art von Leben haben, wo eine Kraft dahinter ist und eine Fülle dahinter ist, weil dein Auftrag auszuführen, deine Stimme zu hören, uns fest an dem zu halten, dich zu genießen, der ist an unserer ersten Stelle stehen. Und wenn nicht dieses Spielchen, dieses politische Spielchen da mitspielen, Jesus, gut, schlecht, Anerkennung, nicht Anerkennung, sondern wir wollen deine Anerkennung, dafür leben wir, Jesus. Und von dir zu hören, treuer Diener, du hast es gut gemacht, komm und tritt ein in die Herrlichkeit, sei ganz nah bei mir, sieh mich von Angesicht zu Angesicht, lass dich umarmen, komm in meine Nähe, Jesus, wir leben echt für den Moment, Anerkennung von dir zu kriegen, mehr als alles andere, Jesus. Ich bitte, dass du heute, wo Leute vielleicht am Anfang stehen und noch gar nicht wissen, auf wen sie überhaupt hören sollen, dem Ganzen, ich bitte, dass deine Stimme klar und deutlich in ihr Herz kommt, dass sie Gewicht kriegt und dass sie lernen, darauf zu reagieren, Jesus, dass sie nicht sitzen bleiben, sondern dass sie echt sagen, Jesus, ich habe noch nicht viel verstanden, aber das, was ich verstanden habe, will ich gehorsam umsetzen und gehen lernen mit dem. Danke, dass du so geduldig bist. Danke, dass wir einfach anfangen dürfen, dich zu genießen, aus dem raus sich so viel in uns verändern wird, Jesus. Danke, dass du nicht forderst zuerst, sondern dass du einlädst zuerst. Danke, dass dein Zuspruch immer vor dem Anspruch kommt, dass du immer zuerst zusprichst, Jesus. Amen. Amen. Wir wollen uns jetzt während